Also ich würde aufpassen und hellhörig werden, wenn die Bedingungen, die da gestellt werden, schon von Anfang an sehr gründerunfreundlich sind. Also Beispiel für jede einzelne Geschäftsführungsmaßnahme, egal was es ist, muss man vorher die Zustimmung einholen. Und dass man überhaupt keine unternehmerische Freiheit mehr hat. Wenn von Anfang an der Investor sich einfach wahnsinnig viele Rechte einräumt und die Rechte der Gründer sehr, sehr stark einschränkt und auch teilweise unfaire Terms verhandelt, dann würde ich mir überlegen, ob ich so jemanden als Partner tatsächlich an Bord haben möchte. Also wenn mir jemand von Anfang an das Leben schon schwer macht, dann wird das nicht mit dem ersten Investment aufhören, sondern dann wird das in Zukunft so weitergehen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glowcast, meinem Podcast, in dem ich euch Wege aufzeigen möchte, wie man zu mehr innerem Glow kommt. Ich bin Miriam Jaks, ich bin ehemalige Make-up-Artistin und Gründerin von Jaks Beautyline. Wie ihr hört, bin ich eigentlich aus der Beauty-Branche und eigentlich sollte das vielleicht, wie erwartet, ein Beauty-Podcast sein. Aber im Glowcast sprechen wir über ganz andere Themen. Ich zeige euch wirklich tolle Stories von wunderbaren Menschen, die einen krassen Weg gegangen sind und tolle Stories erlebt haben, aus denen ihr vielleicht auch lernen könnt. Und zum anderen möchte ich euch auch mit meinen eigenen Stories inspirieren. Ich habe zum Beispiel, als ich damals meine eigenen Beauty Stores gegründet habe, habe ich wirklich dieses Mindset gehabt, ja, ich bin Make-up-Artist, ich weiß eigentlich gar nicht, wie es geht, ich muss alles Learning by Doing machen und habe alles als Einzelunternehmerin gemacht, weil ich so Angst davor hatte, eine GmbH zu gründen, weil ich keine Ahnung was gedacht habe, was kommen wird. Und als ich dann wirklich einige schlimme Erfahrungen gemacht habe, ich habe zum Beispiel als Privatperson gebürgt immer wieder für diverse Business-Aktivitäten und dafür hinterher auch viel zahlen musste, habe ich irgendwann gelernt, okay, ich muss eine GmbH gründen. Und es ist ehrlich gesagt nichts passiert, es tat auch gar nicht so doll weh, aber ich habe wirklich viele Jahre viel lernen müssen und habe mir überlegt, ich möchte sehr gerne eine Expertin in den Glowcast einladen, die richtig viel Ahnung von Gründung hat, Investitionen und so weiter. Und deswegen habe ich die wunderbare Katharina Erbe, die mich auch schon bei einigen meiner Investitionen beraten hat, hier zu Gast. Herzlich willkommen, liebe Katharina.
Hallo Miriam.
Schön, dass du da bist.
Danke. Schön, dass ich heute da sein darf.
Magst du, bevor wir in diese Thematik einsteigen, und ihr müsst jetzt keine Sorge haben, Katharina und ich haben schon im Vorfeld darüber gesprochen, wir werden wirklich alles bis ins kleinste Detail besprechen, dass jeder genau versteht, was die Stolpersteine sein könnten und für auch diejenigen, die vielleicht gar nicht selber Gründung auf dem Schirm haben, trotzdem richtig viel heute mitnehmen können. Magst du trotzdem einmal für den Start einmal erzählen, wie bist du überhaupt dahin gekommen, wo du heute bist?
Ja, mache ich sehr gerne. Also ich bin gebürtige Berlinerin, habe auch in Berlin studiert und meine ersten Kontakte oder Berührungspunkte so mit dem Bereich Startups, Investoren, Venture Capital, also Risikokapital, habe ich nach meinem Studium gesammelt. Da war ich ein Jahr in San Francisco und habe da studiert, habe da mein LLM gemacht. Das ist so ein internationaler Master. Und das San Francisco ist natürlich extrem nah am Silicon Valley dran. Und da war ganz viel schon diese Gründerluft irgendwie vorhanden. Und meine ehemaligen Mitbewohner, die haben damals bei Apple gearbeitet und waren sehr an diesem Tech-Bereich und wollten selbst gründen. Und da habe ich schon sehr viel von dieser Atmosphäre einfach mitbekommen und fand das sehr spannend. Bin dann zurück nach Berlin gekommen, mein Referendariat fertig gemacht und habe dann 2014 angefangen, als Rechtsanwältin zu arbeiten. Damals noch sehr generell so in diesem Bereich Gesellschaftsrecht, also noch gar nicht jetzt so auf Venture Capital spezialisiert. Und das kam aber relativ schnell, dass meine zwei Kollegen und ich damals gemerkt haben, da ist irgendwie wahnsinnig viel Potenzial gerade in Berlin auf diesem Markt. Und wir haben uns dann entschieden, wir gehen all in, wir gehen volles Risiko, wir wollen nur noch das machen. Wir lehnen alle anderen Mandate quasi ab, beziehungsweise verteilen die in der Kanzlei dann an andere Anwälte und wir wollen uns wirklich auf Gründungen, Startups, Finanzierungsrunden, Investoren und so weiter konzentrieren. Das war so ja Anfang 2015 ungefähr. Damals war die Startup-Szene in Berlin, die war schon vorhanden, aber die war noch nicht so groß, das ist, wie es jetzt der Fall ist. Und dann sind wir tatsächlich durch den Schlamm teilweise auch gelaufen. Also wir sind jede Woche auf irgendwelche Events gegangen, haben das Startup Bootcamp damals betreut, kostenlos, und haben die bei ihren Investments unterstützt, haben da Mentoring angeboten für die ganzen Startups, die da in dem Programm waren, bei der Telekom, bei Hubraum, da vor Ort, haben da Gründer beraten und haben uns das so Stück für Stück dann aufgebaut, sodass das dann unsere Expertise wurde. Und ja, jetzt mache ich das seit fast 10 Jahren ausschließlich. Zwischendrin habe ich noch 2 kleine Kinder bekommen. Ich habe 2 Söhne, die sind jetzt fast 3 und 5 Jahre alt. Und ja.
Und wie kriegst du das hin? Ist das gut vereinbar? Also dein Job mit den Kindern, und ist es gut manageable für dich?
Mal so, mal so. Ich muss sagen, ich habe zu Hause eine großartige Unterstützung durch meinen Mann, der mir da viel den Rücken frei hält und die viel übernimmt. Und die Oma, ohne Oma würde es, glaube ich, auch nicht gehen. Und es ist natürlich auch ein bisschen Flexibilität in meinem Job dann auch drin, der es mir dann ermöglicht, auch mal spät abends noch zu arbeiten und das dann nachzuholen. Also ich habe ja keine festen Zeiten, wann ich dann irgendwie im Büro sein muss zwingend. Das geht, aber es ist immer mal wieder eine Herausforderung, gerade wenn was Unvorhergesehenes passiert.
Aber du bist wirklich on fire. Also ich habe dich kennengelernt und du bist mir ja empfohlen worden von meiner Notarin, und wir haben uns kennengelernt, und man merkt bei dir richtig, du bist on fire, du liebst richtig, was du machst, oder?
Ja, total. Ich finde es unglaublich spannender Beruf. Ich finde, man hat mit wahnsinnig vielen tollen, spannenden, inspirierenden Menschen zu tun, die diese Can-Do-Mentalität auch irgendwie haben. Und man hat das Gefühl, man begleitet da auch etwas. Also es ist ganz anders, als wenn man jetzt so große etablierte Unternehmen und Konzerne berät, wo einfach Dinge schon immer so waren und wo nichts Neues mehr großartig passiert, sondern du erlebst teilweise so einen kompletten Lebenszyklus von so einem Unternehmen mit. Du berätst das bei der Gründung und bei den ersten Finanzierungsrunden bis hin dann zum erfolgreichen Verkauf hoffentlich. Und das alles so mitzubekommen, ist wahnsinnig spannend. Und das einfach, da verändert sich noch so viel.
Schön, spannend. Magst du vielleicht einmal direkt da starten? Weil du hast ja gesagt, du begleitest Unternehmen richtig von Gründung bis zum Exit.
Ja.
Ab wann nimmt man sich denn einen Anwalt oder eine Anwältin?
Tatsächlich würde ich immer empfehlen, für die Gründung selbst braucht man noch keinen Anwalt. Also zumindest nicht, wenn man alleine jetzt erstmal ein Unternehmen gründet. Ich habe in meiner vorherigen Kanzlei, da war mein Partner auch Notar. Das heißt, da habe ich als Notarvertreterin auch Gründungen selbst durchgeführt. Man braucht in Deutschland, um jetzt eine UG oder eine GmbH zu gründen, braucht man einen Notar. Und Aufgabe eines Notars ist es tatsächlich auch zu beraten. Das wissen viele nicht. Manche denken, man kommt dahin, der liest das dann vor und das war's. Nein, das ist auch Aufgabe des Notars, im Vorfeld zu beraten. Und da würde ich eher empfehlen, lasst euch einen guten Notar, eine gute Notarin empfehlen, die sich in dem Bereich auch auskennt. Und dann reicht das für eine Gründung, sich dadurch den Notar beraten zu lassen. Dann kann man sich die Kosten für eine anwaltliche Beratung, für eine reine Gründung von einer UG oder GmbH wirklich sparen. Also ich bin immer ein bisschen traurig, wenn dann Gründer zu mir kommen und sagen, sie haben jetzt gerade irgendwie 3.000, 4.000, 5.000 Euro dafür ausgegeben, um bei der Gründung beraten zu werden, wo eigentlich nicht viel passiert ist. Das Geld ist woanders besser investiert, und ich weiß, wie hart verdient diese ersten 3.000, 4.000, 5.000 Euro ist, wenn man gerade anfängt.
Oh ja, ich auch, auf jeden Fall. Am Anfang ist ja alles, schmerzt ja alles, ne? Da tut ja alles weh, was kostet. Können wir auch da einmal kurz drauf eingehen, was kostet denn ein Notar, wenn man jetzt eine UG oder eine GmbH gründet?
Ja, das hängt ein bisschen davon ab, ob man eine sogenannte Mustergründung macht. Also das Gesetz sieht so einen Mustergesellschaftsvertrag, kann man das denn schon vor. Da kann man nicht viel bestimmen, was da reingeschrieben werden soll. Das ist alles vorgeschrieben. Wenn man das jetzt aber erstmal, um überhaupt mal eine Rechtspersönlichkeit zu haben, erstmal in die Welt setzen möchte, die Gesellschaft, dann reicht selbst diese Mustergründung aus. Das kostet dann 180 Euro Notargebühren, und dann zahlt man noch 150 Euro fürs Handelsregister für die Eintragung. Wenn man tatsächlich eine Gesellschaft hat, die schon ein bisschen Geschäft macht, wo man vielleicht auch zu zweit oder zu dritt drin ist, dann würde ich tatsächlich empfehlen, dass man einen individuellen Gesellschaftsvertrag hat, der so ein bisschen auch auf die einzelnen Bedürfnisse Rücksicht nimmt, bestimmte Konstellationen auch schon mit abdeckt und regelt. Das kostet dann 800 Euro. Also es ist tatsächlich an Notargebühren und Handelsregister ist es jetzt nicht die Welt. Ja, also da ist man für unter 1.000 Euro mit dabei. Was dann noch dazu kommt, ist die sogenannte Stammeinlage, die man leisten muss. Das ist dann eben unterschiedlich, ob man eine UG oder eine GmbH gründet. Aber man muss für jeden Anteil, den man hat, 1 Euro einzahlen. Bei einer UG kann man rein theoretisch ein Stammkapital ab 1 Euro, wählen. Also da kann man rein theoretisch mit nur einem Euro dann diese UG auch gründen. Bei der GmbH sind das, das haben wahrscheinlich viele immer im Kopf, diese wahnsinnig hohe Zahl, die 25.000 Euro. Wobei man da auch nur 12.500 Euro erstmal einzahlen muss tatsächlich.
Genau, und mit dem Kapital kann man ja dann hinterher auch direkt arbeiten. Ne?
Genau.
Also da darf man dann zum Beispiel mit Ware einkaufen, man kann Personalkosten oder was auch immer ihr quasi vorhabt, kann man damit machen. Also deswegen ist das eigentlich eine gute Sache. Und vielleicht einfach nochmal, dass ich das auch so von meiner Sicht erzähle. Ich habe wirklich jahrelang als Einzelunternehmerin gearbeitet. Ich habe damals ich habe als Make-up-Artist als Einzelunternehmerin gearbeitet und ich denke, das ist ein vertretbares Risiko, wenn man einfach nur Rechnungen für seine eigenen Dienstleistungen in Rechnung stellt. Aber ich habe ja dann mit 25 meinen ersten Beauty-Concept-Store eröffnet, Jack's Beauty Department. Und damals habe ich ja wirklich schon international Ware eingekauft und hatte auch ein wahnsinnig hohes Warenlager. Da war die Miete noch überschaubar, aber es ist ja dann auch relativ schnell gewachsen. Ich bin ja dann nach kurzer Zeit auf die Kastanienallee gezogen, habe plötzlich 180 Quadratmeter gehabt. Dann kam das Bikini mit 480 Quadratmeter dazu. Dann habe ich den Store in München als Franchise-Ableger gemacht und ich war bis dato komplett Einzelunternehmerin. Und das ist ein so krasses Risiko, ja, was ich da getragen habe. Und habe ja damit auch mehr oder weniger meine ganze Familie auch damit reingezogen, weil ich nämlich dann auch im Fall meiner Insolvenz, die ich da in München erlebt habe, komplett privat haften musste. Sprich, ich war wirklich dafür verantwortlich, dass ich diesen Mietvertrag jetzt komplett privat bezahle. Und das waren damals 10.000 Euro im Monat. Das heißt auch hier, das ist mit ein Grund, warum ich diese Folge unbedingt machen möchte. Es ist so toll zu gründen und es macht so viel Spaß und ich liebe es. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz, ganz wichtig, sich da selber zu schützen und die Familie und da eben den Step zu machen. Und wie ich schon in der Einleitung ja gesagt habe, als ich dann irgendwann zu dem Punkt kam, dass ich dann die GmbH gegründet habe, habe ich dann gedacht, okay, und das war's jetzt? Wir waren mal nur da. Ich habe unterschrieben, ich habe ja zuerst alleine gegründet. Also meine Geschäftspartnerin Lisa Buchholz ist ja dann erst später dazugekommen. Da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, was passiert, wenn man andere Leute mit reinnimmt. Aber ich habe ja alleine erstmal gegründet und die GmbH und ich bin dann zum Notar. Das war, glaube ich, auch schon damals bei Nora Rosenbaum. Und ich war wirklich, ich habe unterschrieben und ich habe so gesagt, so, okay, das war's jetzt. Das hat ja gar nicht wehgetan. Und auch was dann hinterher buchhalterisch passiert, das lag ja dann alles bei meinem Steuerberater. Also es fühlt sich eigentlich im Grunde nur sicherer an und man braucht halt natürlich diese 12.500 Euro, das muss als Privateinlage reingebracht werden, aber man braucht ja eh immer irgendeine Art Startkapital, um ein Business aufzubauen. Also deswegen ist, glaube ich, das ja eh eine Größe, die überschaubar ist.
Genau. Oder du, wenn du das Geld tatsächlich nicht hast, dann gründe eine UG. Das ist ja quasi die kleine Schwester der GmbH. Die hat nur einen anderen Namen, aber die gleichen Vorteile, wie es auch eine GmbH hat. Also die schirmt dich auch von der persönlichen Haftung ab, von der Privatinsolvenz. Und das ist trotzdem eine juristische Person, was ja auch ganz wichtig ist, wenn man später mal auf Investorensuche geht. Also die Investoren werden ihr Geld ja nicht auf dein Privatkonto oder dein von dir privat gehaltenes Geschäftskonto überweisen, sondern die wollen natürlich in eine Gesellschaft investieren und die wollen auch was zurückbekommen. Und das sind Anteile. Kannst du natürlich an dir als Privatperson auch nicht ausgeben. Und auch so in Bezug auf IP-Rechte, also gewerbliche Schutzrechte, also Marken, Urheberrechte und so weiter. Wenn du das alles als Privatperson machst und dann auch mit vielleicht irgendwie Mitarbeitern zusammen, Angestellten zusammen, es ist immer unklar, wo liegen diese Rechte eigentlich? Und wenn das dein Hauptasset ist von deinem Unternehmen und das nicht gesichert ist, wem gehört jetzt eigentlich was? Wer hat jetzt hier eigentlich die Idee gehabt und hat hier die Software programmiert oder hat die Marke entworfen? Auf wen läuft das alles? Dann ist das für Investoren tatsächlich eine Red Flag. Und dann sagen die, nee, das ist mir zu unsicher. Nachher stecke ich jetzt Geld irgendwo rein und da, wo ich es reinstecke, demjenigen gehört das gar nicht, wo ich jetzt rein investiere. Deshalb zur Not, wenn man das Startkapital nicht hat, erstmal eine UG gründen. Die meisten Investoren verlangen, dass es dann, wenn die später einsteigende GmbH wird, also dass das Stammkapital dann aufgefüllt wird auf die 25.000. Aber für den Beginn hat man damit die gleichen Vorteile wie mit einer GmbH. Man braucht nur nicht so viel Startkapital.
Ist das so, ja? Weil das war nämlich zum Beispiel, vielleicht kannst du da noch mal einmal kurz drauf eingehen, was ist denn genau der Unterschied zwischen der UG und der GmbH? Weil die GmbH schützt dich ja doch noch mal mehr als eine UG, oder?
Nein, Sie schützt dich tatsächlich genauso. Der einzige Unterschied ist neben dem Namen, das eine muss tatsächlich UG haftungsbeschränkt heißen, das andere darf GmbH heißen, was nach außen natürlich im Rechtsverkehr so ein bisschen mehr vertrauenserweckender ist als jetzt der bloße Name UG. Aber Abschirm von der Haftung tut dich die UG genauso. Der einzige Unterschied ist das Stammkapital. Bei der UG muss es allerdings voll eingezahlt werden. Also Beispiel, ich gründe jetzt mit 1.000 Euro Stammkapital, dann muss ich wirklich die 1.000 Euro auch einzahlen. Wenn ich die GmbH mit 25.000 Euro gründe, muss ich nur die Hälfte einzahlen, nämlich 12.500 Euro. Bei der UG muss jeder Euro eingezahlt werden. Mhm. Später gibt es dann die Regel, dass du die Gewinne, die du machst, nicht einfach komplett ausschütten darfst, sondern du musst die bis zu einem bestimmten Wert tatsächlich erstmal zurückstellen und dann das Ziel ist, dass aus der UG irgendwann eine GmbH wird.
Genau, also dass dann irgendwann diese 25.000 erreicht sind und dann ist das auch nicht mehr so der Fall, dann kann man sich zu 100% die Gewinne ausschütten, aber bis diese 25.000 nicht erreicht sind, muss ein Prozentsatz quasi in der GmbH bleiben. Und ich finde, das ist halt eben auch eine ganz gute Regelung, weil ich muss auch sagen, dass man natürlich auch in den ersten Jahren ja sowieso fast nur reinvestiert. Ja. Also zumindest war es bei mir so kenne ich das auch bei allen anderen Unternehmern. Ich habe mir jetzt irgendwie wirklich nach sehr, sehr, sehr vielen Jahren das erste Mal eine Gewinnausschüttung überhaupt ausgezahlt. Am Anfang ist es halt ja wirklich einfach so, dass erstmal alles drin bleibt und dass man sich da ja auch meistens ein sehr kleines Gehalt erstmal auszahlt. Ich unterbreche ganz kurz diese Folge für ein tolles Angebot. Als Neukundin von Jack's Beautyline erhaltet ihr mit dem Code GLOWCAST10 bei eurem ersten Einkauf bei Jack's Beautyline 10% Rabatt auf alle Produkte. Ausgenommen davon sind nur Sets und bereits rabattierte Produkte. Und jetzt geht's weiter mit dieser Folge. Vielleicht können wir gerade einmal schon den Übergang machen noch, weil du gesagt hast am Anfang, wenn man jetzt alleine gründet, dann braucht man nicht irgendwie viel Geld in einen Anwalt, in eine Anwältin investieren. Da kann das der Notar machen. Das sind alles überschaubare Kosten. Der berät einen auch super gut. Jetzt ist es ja ein bisschen anders, wenn man einen Gesellschafter mit reinnehmen möchte. Und bei mir war das ja, wie gesagt, damals, ich habe ja mit meiner heutigen Geschäftspartnerin Lisa bereits damals mit über 5 Jahren zusammengearbeitet. Deswegen, ich wusste 100%, es passte 100% gut zusammen. Es ist super, ich möchte sie mit drin haben. Ich wollte die Gesellschaft auch ohne sie überhaupt nicht weiterführen, weil sie ist für mich einfach mein perfektes Pendant. Ne? Also wir sind einfach super gut aufgeteilt. Sie kümmert sich bei uns komplett um das ganze Finanzwesen, um die ganzen Strukturen. Ich bin eher das Gesicht der Marke und mache das Marketing. Und so wünschen sich das ja sehr, sehr, sehr viele. Ne? Und die dann sagen, oh Gott, ich will nicht alleine. Und ich hätte irgendwie so gerne Mitstreiter und Mitstreiterinnen, die das mit mir zusammen machen. Aber da haben wir ja auch beide schon echt heftigste Sachen erlebt.
Ja, das stimmt.
Wollen wir einmal darauf eingehen, wie siehst du diese Beratung, wenn man zusammen gründen möchte? Und vor allem, wenn man auch wirklich vielleicht auch was etwas Größeres plant.
Ja, also ich meine, die wenigsten sind sich, glaube ich, so, so sicher mit dem Geschäftspartner oder dem Co-Gründer wie du. Aber selbst wenn man sich so sicher ist, schadet es sich einmal beraten zu lassen, welche Fälle man absichern sollte. Yeah. You never know. Ja, es kann immer irgendwie was passieren und einer muss doch irgendwie was anderes machen. Was ich auf jeden Fall dann in den Gesellschaftsvertrag, also das, was man beim Notar macht, reinschreiben würde, ist einmal diese Konstellation abdecken, dass man nicht über die Anteile an der Gesellschaft verfügen darf, also die einfach an wildfremde Dritte verkaufen darf, ohne dass der andere zustimmt. Ja, also die Gründer sollten die Kontrolle darüber behalten, wer wird dann jetzt Mitgesellschafter. Das ist etwas, das ich auf jeden Fall in den Gesellschaftsvertrag reinschreiben würde. Und das wäre zum Beispiel etwas, was jetzt so eine Mustergründung dann wieder ausschließt. Das kannst du da nicht machen. Und ansonsten würde ich tatsächlich, selbst wenn man jetzt noch nicht so eine große Gesellschaftervereinbarung, das fände ich ein bisschen overdone zu dem Zeitpunkt, macht, aber so eine Art Founders Agreement, also so ein Agreement zwischen den beiden Gründern oder den drei Gründern, je nachdem, wie viele man ist. Und da einmal ganz kurz regelt, welche Beiträge sollen eigentlich von wem über welchen Zeitraum zumindest geleistet werden. Weil wenn du jetzt sagst, einer gibt zum Beispiel Geld rein und der andere, der soll eher durch die Leistung sich die Anteile verdienen, also Marketing machen oder Werbung dafür machen oder was auch immer, dann ist es sinnvoll, das einmal zu klären und zu sagen, pass auf, die Erwartungshaltung ist, ich gebe hier Summe X rein. Du kannst das nicht, das ist völlig in Ordnung. Du zahlst jetzt nur den 1 Euro pro Anteil rein. Aber die gemeinsame Erwartungshaltung ist schon, dass du zumindest die nächsten 2, 3, 4 Jahre mit an Bord bist und deinen Beitrag dazu leistest. Und das kann man eben durch so ein Man nennt das Vesting abdecken. Das bedeutet, jeder muss sich die Anteile erstmal verdienen über einen bestimmten Zeitraum. Und wenn derjenige das nicht tut oder man sich vielleicht, was man nicht hofft, aber im Streit trennt, dass dann klar ist, was passiert eigentlich mit den Anteilen, die derjenige hatte. Weil nichts ist schlimmer, als in einer Gesellschaft zu sein mit einem Co-Gründer, mit dem man sich zerstritten hat, der dann unter Umständen alles Weitere blockieren kann. Also das ist wirklich Worst-Case-Szenario, dass diese Szenarien irgendwie abgedeckt sind. Was macht man, wenn einer geht oder wenn einer nicht das erbringt, was man am Anfang eigentlich gemeinsam bestimmt hat?
Ja, du hast eben gerade noch eine wichtige Sache gesagt, die ich nochmal etwas detaillierter erläutern möchte, weil ich glaube, das ist so vielen Co-Foundern und Founderinnen nicht bewusst. Also diese Einlage von mindestens 12.500 in eine GmbH, was ja meistens gegründet wird, wenn man etwas Größeres plant, diesen 1 Euro pro Anteil muss man ja reingeben. Also selbst wenn man sagt, okay, die eine Partei geht mit dem ganzen Startkapital rein und die andere Person geht zum Beispiel, wie du jetzt sagst, mit einer Dienstleistung zum Beispiel rein, ist es ja trotzdem wichtig, oder, dass man dieses Startkapital von den 12.500 in dem Falle mit einbringt, oder?
Genau. Also das Stammkapital muss eingezahlt werden und wenn man eine GmbH gründet, dann zumindest zur Hälfte. Das heißt, auf jeder Anteil ist 1 Euro wert und zumindest 50 Cent müssen darauf tatsächlich in bar eingezahlt werden. Es gibt noch die Möglichkeit von sogenannten Sacheinlagen. Die müssen aber zum Zeitpunkt der Gründung tatsächlich dann auch den Wert haben der Anteile, die man übernimmt. Das ist dann alles relativ kompliziert mit Wertgutachten, die man dafür verfassen muss. Jetzt einfaches Beispiel ist vielleicht, einer sagt, ich bringe irgendwie 10.000 Euro ein und der andere sagt, ich habe die nicht. Dafür darf die Gesellschaft mein Auto haben, das ist 10.000 Euro wert. Dann muss irgendwie sichergestellt sein, dass dieses Auto tatsächlich diese 10.000 Euro wert ist, weil das ist ja für den Markt und für die Öffentlichkeit ist das ja die Haftungsmasse, die in der Gesellschaft liegt. Die gehen ins Handelsregister, gucken sich an, mit wem schließe ich da einen Vertrag ab, was steht mir denn da als Haftungsmasse zur Verfügung, und da muss eben sichergestellt sein, dass das auch tatsächlich dem Wert entspricht, der da eingetragen ist im Handelsregister. Also das ist eine Möglichkeit, aber wir empfehlen es meistens nicht, weil es ist mit so viel Aufwand auch verbunden, dieses Gutachten dann einzuholen, dass man sagt, also bevor man dafür das Geld ausgibt, kann man es tatsächlich auch nutzen und die Anteile dann einzahlen.
Wir gehen jetzt mal so einen Step weiter und haben eine Gründung, wo vielleicht schon von Anfang an ein Investor mit rein soll. Es kann ja ein Privatinvestor sein, es kann ja auch sein, dass es ein Co-Founder ist, der einfach deutlich mehr Geld mit reinbringt und die Parteien wollen aber die Prozente fair aufteilen. Kannst du das einmal erklären, wie das funktioniert, dass ich zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, ich gehe rein mit 10% Anteile und es bringt aber, ich bringe jetzt nur die Einlage zu den 25.000 ein. Jetzt bringt aber jemand anders zum Beispiel noch 200.000 Euro mit ein. Was passiert mit meinen Anteilen? Verwässern die direkt von Anfang an? Wie kann ich die behalten? Wie ist da die Verteilung? Weil rein theoretisch müsste ich ja jetzt den Anteil dann von 200.000 Euro als Einlage zahlen, oder?
Nee, wenn ihr gründet, also wenn das jetzt wirklich zum Beispiel im Rahmen der Gründung ist, dann würde man sagen, jeder übernimmt Summe X an Anteilen und dann leistet jemand noch ein Aufgeld darauf. Also das ist dann dieses Investment von den 200.000 Euro. Und jetzt würde man ja vielleicht sagen, das ist ein bisschen unfair. Der eine gibt so wahnsinnig viel Geld rein und der andere macht nichts. Das würde man dann tatsächlich über so ein Vesting regeln, dass man dann sagt, okay, alle kriegen jetzt gleich viele Anteile schon, obwohl der eine mehr Geld eingezahlt hat. Aber der andere muss sich das erst verdienen über seine Arbeitsleistung. Also dann sagt man, man geht jetzt davon aus, dass die nächsten 4 Jahre Vollzeit auch für dieses Unternehmen gearbeitet wird. Und wenn man nach 2 Jahren beispielsweise schon geht, muss man die Hälfte der Anteile dann zurückzahlen. So würde man das dann in Ausgleich bringen, dass der eine Geld reingibt und der andere tatsächlich nur seine Arbeitsleistung. Mhm.
Ich habe jetzt selber schon wirklich fast jedes Szenario einmal selber miterlebt, dadurch, dass ich auch selber als Angel-Investorin mittlerweile in 4 Unternehmen mit investiert bin, wo es diverse Szenarien gibt. Ich möchte aber trotzdem, damit alle noch besser verstehen, wie diese ganze Unternehmerstruktur auch funktioniert, noch so ein paar mehr Details mal fragen oder beziehungsweise auch so Cases aufmachen. Mhm. Zum Beispiel, man gründet, ja, ich trage 10% wieder einer Firma, die anderen tragen, also es gibt noch zum Beispiel 2 Co-Founder, die tragen die restlichen Anteile. zu 50-50-Anteilen und zu einem späteren Zeitpunkt kommt ein Investor rein. Man merkt irgendwann ab einem Punkt, so okay, wir brauchen jetzt Geld. Mhm. Und da soll jetzt, reden wir mal wieder von 200.000 Euro oder 500.000 Euro kommt mit rein. Was passiert dann?
Dann ist es in den allermeisten Fällen so, dass man eine Kapitalerhöhung macht. Das heißt, das Stammkapital, was jetzt vorher 25.000 Euro war, wird erhöht und neue Anteile werden ausgegeben. Die bekommt dann der Investor. Man verkauft keine bestehenden Anteile, weil wenn man die verkauft, würde der Verkäufer das Geld bekommen. Also dann in dem Fall du oder die beiden Co-Gründer. Das möchte man ja nicht. Man möchte ja, dass das Geld in die Gesellschaft fließt. Deshalb gibt die Gesellschaft neue Anteile aus. Und je nachdem, wie die Gesellschaft dann bewertet ist, wird dann das Investment dafür gezahlt. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wenn der Investor dann einen höheren Betrag bezahlt, ist dann das Unternehmen auch schon mehr wert. Und der bekommt dann die neuen Anteile. Und das führt dann tatsächlich, wie du es vorhin angesprochen hast, zu einer sogenannten Verwässerung. Das heißt, die Anteile der anderen werden prozentual weniger. Die absolute Anzahl bleibt gleich, also es sind dann immer noch meinetwegen 10.000, 10.000 und 5.000 Anteile, aber es wird natürlich prozentual weniger, weil das Stammkapital höher wird. Mhm. Man kann sich die Gesellschaft vielleicht vorstellen wie so ein Kuchen, ja, und der Kuchen hat nun mal eine absolute Größe und am Anfang sind es 3 Stücke, aber wenn man noch was abgeben möchte, dann wird der Kuchen ja nicht automatisch größer, sondern dann muss jemand ja von seinen Stücken was abgeben. Das heißt, wenn du vorher 10% hattest, ist es dann nach dieser Finanzierungsrunde sind es vielleicht nur noch 8% und die Gründer halten dann irgendwann nur noch 45% oder 40%. Absolute Anzahl bleibt gleich, aber eben der Kuchen wird durch mehr Personen geteilt. Das Kuchenstück wird kleiner.
Aber man darf ja auch nicht vergessen, die Firma bekommt ja dadurch auch einen höheren Wert.
Ganz genau, ganz genau. Also während, wenn ich jetzt am Anfang die Hälfte von 25.000 nur habe, dann sind das eben 12.500 Euro wert. Wenn das Ganze aber irgendwann 2 Millionen wert ist, sind meine vielleicht nur noch 10%, aber dann natürlich auch exponentiell viel mehr wert.
Ich gehe jetzt noch einen Step weiter und ich möchte nicht, dass meine Anteile weniger werden. Ich möchte auf meinen 10% beharren. Ich möchte einfach nicht weniger als 10% von dieser Firma halten.
Ja.
Was könnte man dann tun?
Dann müsstest du bei dieser Finanzierungsrunde, also in dem Rahmen, in dem der neue Investor einsteigt, mitmachen. Allerdings zu der gleichen Bewertung, wie dieser neue Investor einsteigt. Also es geht nicht, dass man dann sagt, okay, ich möchte genau meine Prozente halten, also ich kriege jetzt auch neue Anteile dann mit raus und möchte aber nur 1 Euro dafür bezahlen, weil das ist ja das, was ich am Anfang bezahlt habe, sondern du musst dann den gleichen Preis pro Anteil bezahlen, den auch der Investor bezahlt. Und dann kannst du deine Beteiligungsquote halten. Das funktioniert aber nur, solange irgendwer darauf verzichtet, dass sein Anteil gleich bleibt. Weil wenn wir jetzt wieder dieses Kuchenbeispiel nehmen, wir haben 3 Stücke, wenn alle sagen, ich möchte nicht, dass mein Stück kleiner wird, dann hat man nichts, was man abgeben kann. Das heißt, irgendjemand muss, das nennt man dann, das sind die Bezugsrechte, das ist auch gesetzlich anerkannt, dass es die gibt. Jeder Gesellschafter einer GmbH hat immer das Recht, seinen prozentualen Anteil zu halten, also dass man nicht verwässert. Aber wenn keiner auf dieses Recht verzichtet, dann kann auch kein Neuer mit an Bord bekommen.
Ich gehe nochmal jetzt einen Step weiter ich investiere ja jetzt gerade als Business Angel in verschiedene Unternehmen mit rein und wir haben zuletzt ein Wandeldarlehen uns angeschaut und das war für mich auch etwas komplett Neues. Ich muss halt eben auch sagen, ich finde es halt immer wieder so spannend, dass ich auch jetzt, je älter ich werde, immer wieder neue Sachen dazu lerne, dass ich halt einfach auch immer ja selbstbewusster eigentlich mit Dingen auch umgehen kann, weil ich mehr Ahnung von Sachen habe. Und viele Dinge mache ich auch, weil ich einfach so wissbegierig bin und diese Learnings mitmachen möchte. Und bei dem Wandeldarlehen, das war wieder so mal so ein Punkt für mich, wo ich echt gedacht habe, so, oh Gott, was ist denn das? Und der Vertrag, der war so lang. Und na, das ist ja so oft in meinem Leben gewesen, dass ich halt immer wieder an so diesen Punkt kam und dachte so, Gott, vielleicht ist es mir jetzt gerade so ein bisschen zu kompliziert und ich weiß nicht, ob ich das überhaupt verstehe. Und dann haben wir ja telefoniert und dann hast du mir halt einmal das Wandeldarlehen erklärt und jetzt bin ich so voll im Game und denk so, wie smart, Wandeldarlehen, das ist ja eine total tolle Art von Investment. Kannst du einmal für alle erklären, was ist ein Wandeldarlehen?
Kann ich sehr gerne machen. Ich kann vor allem den generellen Tipp geben, dass so wie du das gemacht hast, das absolut richtig ist, mal erstmal zu verstehen, was passiert da überhaupt. Also ich weiß, dass in dem Bereich wahnsinnig viele englische Fremdbegriffe irgendwie so durch den Raum schwirren und man ist da am Anfang total von überfordert. Und ich glaube, manche geben dann einfach auf und sagen, ich unterschreibe das jetzt einfach. Es ist zu viel, ich verstehe es sowieso nicht. Finde ich, ist ein Fehler, weil am Ende sind es halt eure Verträge, die Gründer der Verträge, ihr müsst verstehen, was passiert da, was hat das für Auswirkungen für die Zukunft und nehmt euch die Zeit und lest es einmal durch und lasst euch jeden Begriff zur Not fünfmal erklären, bis ihr wirklich versteht, was da passiert, weil nur dann kann man ordentlich auch mit den Investoren sprechen, nur dann kann man auch später Investoren ansprechen und mit denen wirklich verhandeln. Wenn man nicht versteht, was da eigentlich niedergeschrieben ist und welche Konsequenzen das in welche Richtung hat, dann ist man so ein bisschen verloren. Ich weiß, das ist hart am Anfang, heißt immer, the first cut is the deepest. Ja, es tut weh tatsächlich, so die erste Runde zu verhandeln, aber es wird besser und es wird immer einfacher. Ja. Und die Begriffe wiederholen sich. Also, von daher absolut richtig, dass du mich angerufen hast und gesagt hast, was zur Hölle ist das eigentlich? Was habe ich hier vor mir liegen? Ich habe noch nie davon gehört. Wandeldarlehen ist tatsächlich ein ganz beliebtes Finanzierungsinstrument. Das kommt daher, weil ein Wandeldarlehen, auch wenn es für dich sehr lang vorkam, der Vertrag, noch relativ kurz ist im Vergleich so zu Dokumenten, die man im Rahmen einer richtigen Finanzierungsrunde aufsetzt. Also wenn du so eine richtige Finanzierungsrunde hast, hast du ein Investment Agreement, also einen Beteiligungsvertrag, wo geregelt ist, wie viel Geld fließt rein, wer gibt welche Garantien ab, was passiert, wenn die Garantien verletzt werden. Allein das ist schon länger als der Wandeldarlehensvertrag. Und dann gibt es das sogenannte Shareholders Agreement, das ist die Gesellschaftervereinbarung, wo alle Rechte und Pflichten zwischen den Gesellschaftern geklärt werden. Und da werden alle Eventualitäten abgedeckt. Das ist wirklich 40, 50, 60 Seiten lang. Und das zu verhandeln und niederzuschreiben, das kostet einfach unglaublich viel Geld. Geld, was die Startups am Anfang noch nicht haben. Und es kostet auch Zeit, was man eben auch häufig nicht hat, sondern dann braucht man schnell ein Investment, weil man irgendeine Business-Chance hat und die wahrnehmen möchte. Und beim Wandeldarlehen, das ist ein relativ bekanntes Modell, das ist ein relativ bekannter Vertrag. Du meinst auch, du hast jetzt ein paar gesehen, die sehen ja irgendwie eigentlich immer gleich aus. Das ist auch so, man hat da so ein paar Punkte, wo man verhandeln muss. Aber im Großen und Ganzen geht es darum, du gibst ein Darlehen, also du gibst Geld rein in ein Startup. Du bekommst noch nicht gleich Anteile, sondern es ist erstmal tatsächlich nur das Geld, was du reingibst. Und wenn es dann irgendwann eine Finanzierungsrunde gibt, ja, das ist so der Hauptfall, dann wird dein Anspruch auf Rückzahlung, den du hast ja einen Anspruch, dein Geld irgendwann zurückzukommen, der wird gewandelt in Anteile. Das heißt, da werden dann neue Anteile ausgegeben, auch an noch einen externen Investor, der dazukommt. Und dann guckt man, wie viele sind diese Anteile wert. Und anstatt, dass du Geld da reingibst, außer den 1 Euro pro Anteil, den du zahlen musst, aber anstatt, dass du das machst, sagst du, dafür verzichte ich darauf, mein Geld zurückzubekommen. Das hat ja einen Wert, dieser Verzicht, nämlich die Höhe des Darlehens, das du gewährt hast. Und dann bekommst du eben Anteile für dein Darlehen. Und du kannst dich ein bisschen schon absichern, was so die Bewertung angeht, indem man einen sogenannten Cap einfügt, also eine Maximalbewertung, auf der du wandelst. Wenn du jetzt zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt einsteigst, kannst du sagen, ich gebe 50.000 Euro und ich wandle maximal auf der Bewertung von 500.000 Euro. Und zwar unabhängig davon, wie hoch die Bewertung dann tatsächlich ist, auf der dann ein externer Investor ein halbes Jahr später, ein Jahr später, 2 Jahre später
einsteigt. Das ist ja ein Riesenvorteil.
Ja, ja. Das ist natürlich dann quasi der Benefit, den du hast, weil du so frühzeitig an ein Unternehmen geglaubt hast, noch keine Rechte als Gesellschafter hast. Das ist natürlich der Nachteil von einem Wandeldarlehen. Du hast jetzt noch keine Stimmrechte, du hast noch keine Informationsrechte. Du bist halt wie ein externer Geldgeber. Und als Benefit dafür bekommst du eben eine hoffentlich bessere Bewertung als das, was dann tatsächlich in der richtigen Runde aufgerufen wird und kannst zu einer geringeren Bewertung dann diese Anteile bekommen. Du sicherst dir quasi eine bestimmte Bewertung schon.
Und was du noch nicht erwähnt hast, was ich zum Beispiel auch sehr nennenswert finde, ist, das Geld wird ja auch noch zusätzlich verzinst und das nicht zu knapp. Also aktuell sind so die ganzen Wandeldarlehensverträge so immer mit so 4-8% verzinst. Und wo bekommst du schon noch so einen Zinssatz? Also vielleicht kannst du einmal noch sagen, wäre das denn auch, also es ist natürlich ein relativ hohes Risiko, aber wäre das zum Beispiel auch ein Investment wert für jemand, der sagt, ich möchte vielleicht gar nicht langfristig einsteigen, aber ich möchte ein Kapital X an eine Firma geben, weil ich an die glaube, hole mir das Geld aber hinterher zurück plus den Zinsen oder muss es immer gewandelt werden?
Nein, also du kannst natürlich auch ein ganz normales Darlehen geben, was dann verzinst wird, aber die meisten Leute wollen ja tatsächlich dann am Ende die Anteile haben, also diese Wandlungskomponente. Man kann dann natürlich auch einfügen, dass man sich dann zum Zeitpunkt der Finanzierungsrunde entscheidet, möchte ich wandeln oder möchte ich nicht wandeln, möchte ich mein Geld wieder haben, weil das vielleicht einfach doch nicht der Case ist, den ich mir vorgestellt habe oder ich das Geld jetzt doch wieder brauche. Das ist alles Verhandlungssache, aber die allermeisten geben das Geld natürlich in der Erwartung, irgendwann später Anteile dafür zu bekommen.
Ja. Vielleicht gehen wir noch einmal ganz kurz darauf ein, weil wir jetzt so viel auch über Investments gesprochen haben. Ich glaube, Gründung haben wir relativ gut abgedeckt. Oder hast du da noch irgendwas, wo du sagst, oh, das haben wir total vergessen zu sagen, das müssen wir noch ergänzen?
Ich würde mir tatsächlich vor einer Gründung einmal die Frage stellen, wie möchte ich Gesellschafter dieser neuen Gesellschaft werden? Möchte ich das persönlich werden als Privatperson oder möchte ich das über eine sogenannte Holdinggesellschaft werden? Also selbst nochmal, dafür nimmt man dann üblicherweise eine UG gründen, die dann daran beteiligt ist. Also die zwar quasi zwischen mir persönlich und der Gesellschaft nochmal dazwischen geschaltet wird. Das hat jetzt haftungsrechtlich in dem Moment nicht mehr so viele Implikationen, weil die Gesellschafter einer GmbH nur in ganz, ganz seltenen Ausnahmefällen tatsächlich auch persönlich haften. Das ist, die Haftung ist tatsächlich eigentlich auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt. Es kann aber, wenn ich vorhabe, mehrere Investments zu tätigen, steuerliche Vorteile haben. Weil das steuerlich sehr begünstigt ist, wenn dann irgendwann Anteile verkauft werden. Der Erlös fließt an meine UG und eben nicht an mich persönlich. Und ich reinvestiere das dann in andere Beteiligungen. Das ist steuerlich viel, viel besser behandelt, als wenn ich das jetzt als Privatperson ausgeschüttet bekomme.
Genau, das ist ein super Punkt. Da haben wir ja auch vorhin im Vorgespräch einmal kurz drüber gesprochen. Das war jetzt zum Beispiel, damit ihr das euch nochmal vorstellen könnt, im Falle, dass wir jetzt zum Beispiel mit der Jack's Beauty GmbH, darunter läuft die Marke Jack's Beauty Line. Wenn wir jetzt zum Beispiel in weitere Brands investieren wollen, würde die Jack's Beauty GmbH wie eine Holding funktionieren. Und wir würden dann unter der Jack's Beauty GmbH quasi weitere Firmen mitgründen. Das wäre zum Beispiel eine Thematik, wenn es dann weiter. Hast du denn sonst noch etwas zu der Basic-Gründung, also jetzt gar nicht mehr Holding oder Investment? Oder da hatten wir eigentlich alles super gut erklärt, oder? Da haben wir schon einmal abgedeckt.
Ich hoffe.
Weil dann würde ich sehr gerne noch einmal das Thema Investieren in andere Brands einmal kurz erläutern. Weil ich glaube, das ist auch etwas so Spannendes, was sich so viele Menschen gar nicht vorstellen können. Du hast ja vorhin schon gesagt, es gibt ja einmal wirklich das ganze Venture Capital Unternehmen oder die Firmen, die wirklich groß investieren, die wirklich halt ja auch viel Geld reingeben. Und es gibt ja dann auch Menschen wie mich, die als Business Angels fungieren. Kannst du einmal ganz kurz so ein bisschen die Grundbegriffe einmal kurz erklären? Was bedeutet überhaupt Venture Capital? Was gibt es da für Unterschiede in Investoren?
Ja. Also Venture Capital steht eigentlich für Risikokapital. Also ich investiere Kapital in etwas sehr Risikoreiches. Und das sind Startups von der Natur aus. Das sind ganz junge Unternehmen, die sind gerade erst gegründet. Da weiß man noch nicht, gibt's die noch in 2, 3, 4, 5 Jahren oder müssen die leider Insolvenz anmelden. Deshalb ist damit mit diesem Investment natürlich ein viel höheres Risiko verbunden, als wenn ich jetzt schon an irgendein Unternehmen, was an der Börse notiert ist, seit zig Jahren investiere. Dafür steht eigentlich Venture Capital, Risikokapital. Das heißt, dieser Begriff deckt eigentlich alles ab, was so an Investments in Startups passiert, von Investoren, aber auch wenn man das jetzt aus Startup-Perspektive einmal sieht. Und Business Angels sind meistens Personen, die irgendwann selbst schon mal gegründet haben oder Erfahrungen mit Gründung haben und nun selbst investieren wollen. Und die geben in den seltensten Fällen tatsächlich nur das Kapital, sondern die stellen eben auch zusätzliche Leistungen zur Verfügung, sei es Beratungen oder das Netzwerk oder machen Marketing, machen Werbung. Also die sollen, deshalb dieser Begriff Angel, dem Unternehmen so ein bisschen Flügel verleihen. Ja, das ist so ganz, ganz Early Stage, also ganz am Anfang, kommen dann meistens Business Angel rein, weil die natürlich jetzt nicht wie so ein großer Venture Capital Fonds hunderte Millionen zur Verwaltung haben, die sie da irgendwie investieren können, sondern das sind meistens kleinere Tickets, die am Anfang dann gezahlt werden, um ja dem Startup Flügel zu verleihen. Und das eben nicht nur mit Geld, sondern auch mit gewissem Know-how, Netzwerk, Kontakten und so weiter. Das ist der Business Angel. Und dann gibt's die typischen VC-Fonds. Also VC steht für Venture Capital. Das sind Fonds, die üblicherweise von anderen Leuten das Geld eingesammelt haben und die dann strategisch wirklich in Startups investieren, mit dem Ziel, dass dieses Startup irgendwann verkauft wird und hoffentlich mehr Geld wieder zurückkommt, als man ursprünglich investiert hat. Die geben natürlich manchmal auch so ein bisschen Input und sitzen dann oft im Board und beraten da auch und können natürlich auch ein Netzwerk zur Verfügung stellen, aber das ist nicht deren eigentliche Funktion. Und dann gibt es oft auch noch sogenannte strategische Investoren. Das sind jetzt keine Fonds, sondern das sind meistens mittelständische oder größere Unternehmen, die aus strategischen Gründen in ein Startup investieren. Zum Beispiel, weil sie einen bestimmten Business Case ausprobieren wollen, ob der funktioniert, weil sie gefährliche Sektoren, also die vielleicht noch so ein bisschen unsicher sind, erstmal noch auslagern wollen, noch nicht so in ihrer eigenen Konzernstruktur haben wollen und dann überlegen, vielleicht später das komplett zu übernehmen. Das gibt es auch, diese strategischen Investoren.
Jetzt bist du ja genau auf diese Thematik spezialisiert und berätst einerseits Investoren wie mich, aber natürlich ja auch Unternehmerinnen, die Geld brauchen, also genau dieses Venture Capital eigentlich suchen. Ja. Was hast du da schon alles so erlebt? Was gibt's da so für Stories, die du vielleicht auch anderen Menschen, die jetzt hier gerade zuhören, so mitgeben möchtest als Learning? Worauf muss man ganz doll achten?
Ja, also es fängt eigentlich, jetzt habe ich vorhin gesagt, man soll für die Gründung an sich noch nicht zum Anwalt gehen, aber es fängt eigentlich bei der Gründung zumindest an, wenn ich mit mehreren Personen zusammen gründe, dann sollte ich mir von Anfang an überlegen, wie soll eigentlich die Anteilsverteilung zwischen den einzelnen Gründern sein. Das habe ich leider häufig schon tränenreich erlebt, dass man sich am Anfang eine andere Verteilung vorgestellt hat, als die, die es dann tatsächlich geworden ist. Und das dann im Nachhinein wieder zu korrigieren, das ist unfassbar teuer. Und zwar nicht, weil der Beratungsbedarf oder das gesellschaftsvertraglich so unfassbar aufwendig ist, das dann nochmal umzustrukturieren, sondern da fallen dann sehr, sehr viele Steuern für an. Und da gucke ich dann leider immer in sehr, sehr traurige Gesichter und die sagen, das ist doch so unfair. Ich habe genauso viel gemacht wie mein Co-Gründer und ich habe aber nicht die Hälfte der Anteile bekommen, weil man das mal anders bedacht hat oder weil man am Anfang gesagt hat, okay, ich habe gerade nicht mehr als die 5.000 Euro, die ich einzahlen kann, dann übernimmst du das erstmal und irgendwann teilen wir das gerechter auf. Also da würde ich wirklich sagen, versucht, dass die Anteile zwischen den Gründern so verteilt sind, wie sie es auch dauerhaft sein sollen, weil das Steuerrecht macht es einem da wahnsinnig schwer, das später wieder umzustrukturieren und umzuverteilen. Das funktioniert nur sehr, sehr aufwendig und ist mit finanziellen Einbußen dann verbunden. Mhm. Ich würde auch aufpassen, wen hole ich mir als Gesellschafter an Bord? Also nicht nur so diese typischen Co-Gründer, sondern auch beteiligt Mitarbeiter nicht zu früh. Guckt erstmal, wie das läuft, ob die wirklich lange beim Unternehmen sind. Weil wenn man jemandem erstmal Anteile gegeben hat, es ist wahnsinnig schwer, die wieder zurückzubekommen, wenn derjenige das vor allem nicht will. Das kann man über so Vesting-Regelungen klären, dass man da das schon regelt, unter welchen Fällen welche Anteile zurückgehen sollen. Aber wenn man das nicht hat und sich so denkt, ich gebe erstmal meinen ersten 10 Mitarbeitern jetzt echte Anteile, das bekommt man dann nicht wieder zurück, diese Anteile. Also das ist dann, und wenn dann jemand das verlässt das Unternehmen und nicht mehr dafür arbeitet, das nennt man dann sogenanntes Dead Equity, also totes Kapital von Leuten, die halt nicht mehr aktiv an dem Unternehmen arbeiten. Das macht dann halt für Investoren so eine Gesellschaft nicht mehr so interessant.
Ja, es gibt ja auch noch den Begriff, ich weiß jetzt nicht, ob wir hier zu tief gehen, aber es gibt ja auch noch den Begriff Virtual Stock Options, ne? Ja. Die man halt quasi, vielleicht kannst du einmal nur so versuchen, so ganz kurz, weil dann haben wir jetzt hier noch ein Learning mitgegeben.
Ja, also das ist Virtual Stock Options, sind keine echten Anteile, sondern das ist eigentlich nur ein Zahlungsanspruch, den du gegen die Gesellschaft hast. Also derjenige, der sogenannte VSOPs bekommt, der wird nicht Gesellschafter, der hat also keine Stimmrechte, der hat keine Informationsrechte, der kann da nichts mitbestimmen, aber der wird finanziell wie ein echter Gesellschafter behandelt. Und wenn es dann irgendwann zu Gewinnausschüttungen oder zu einem Verkauf kommt, dann partizipiert er finanziell, als hätte er Geschäftsanteile gehabt. Aber man hält halt den Cap-Table, also Cap-Table ist das der Begriff für wer ist wie an dem Unternehmen beteiligt, das ist quasi wie so eine Excel, wer hält wie viel Prozent an dem Unternehmen, den hält man halt sauber.
Weil das ist, da hat man dann nicht sämtliche Mitarbeiter mit drin.
Genau.
Und was ich ja auch noch so spannend finde, weil wir beschäftigen uns ja gerade damit auch sehr intensiv, dass man das natürlich auch binden kann, an wie viele Jahre ein Mitarbeiter zum Beispiel im Unternehmen ist. Dass man das jetzt nicht direkt macht, wenn er jetzt ein Jahr da ist, sondern das ist ja auch eine Option, also Menschen an dein Unternehmen zu binden, indem sie dann halt aber auch dafür einige Jahre im Unternehmen sein müssen.
Genau, also auch die unterliegen in den allermeisten Fällen diesem Vesting. Auch die müssen sich die Mitarbeiter dann auch verdienen erst. Und wenn die das Unternehmen verlassen, dann behalten sie in den meisten Fällen nur die Anteile, die sie dann zu dem Zeitpunkt schon gewestet haben. Oder wenn sie unter nicht so guten Umständen gehen, dann müssen sie dann alle unter Umständen auch wieder abgeben. Mhm. Aber ja, die Beteiligungsstruktur bleibt sauber. Und das ist Investoren ziemlich wichtig am Anfang, dass sie nicht in Unternehmen investieren, gerade wenn das so früh am Anfang ist, wo schon 20 Leute dran beteiligt sind und wo unter Umständen die Gründer auch gar nicht mehr genug Anteile halten. Das ist tatsächlich den Investoren wichtig. Man würde jetzt denken, das kann denen ja egal sein. Hauptsache, die haben irgendwie eine Beteiligung, die für die groß genug ist. Aber die Gründer, die sind ja das Hauptasset von so einem Startup. Und wenn die am Anfang schon nur noch 10% halten und so ein Lebenszyklus von so einem Startup ist, zwischen 5 und 10 Jahren, und da gibt es nicht nur eine Finanzierungsrunde, sondern 3, 4, 5, 6, bis es dann irgendwann zu einem Verkauf kommt. Und jedes Mal wird die Beteiligung der Gründer weniger. Dann ist das ein wahnsinniges Problem, wenn die am Anfang schon so wenig nur noch halten, dass die eigentlich nicht mehr motiviert sind. Mhm. Weil jemand, der nach einem Jahr nur noch 2% an einem Unternehmen hält, wie soll der denn motiviert sein, das erfolgreich groß zu machen und irgendwann zu verkaufen? Weil im Zweifel, finanziell hat er dann nicht mehr viel davon.
Mhm. Müssen wir noch irgendwas von dir lernen, was so Investoren mit reinnehmen angeht? Also hast du da schon so Sachen erlebt, wo du wirklich sagst, boah, passt da gut auf? Und du hast ja jetzt gesagt, ne, achtet darauf, wer das wirklich ist, wem gibt ihr Anteile weiter und so weiter. Wir haben ja uns auch schon mal darüber unterhalten. Ich zum Beispiel bei Jack's Beauty Line sehe das ja sehr skeptisch. Ich möchte halt eben mir nirgendwo reinreden lassen. Ich möchte mein Unternehmen so aufbauen, wie ich das möchte. Ich möchte einen Glowcast produzieren, der im Grunde nichts mit Beauty zu tun hat, aber Menschen bereichert. Und das war mir einfach immer total wichtig. Und trotzdem habe ich ja auch über Jahre, dann habe ich irgendwie über eine Bankenkredit aufgenommen, dann haben wir jetzt unseren Produzenten teils mit reingenommen, weil ich einfach sehe, was da für ein Potenzial drin steckte. Hast du da irgendwelche Stories für uns noch, woraus wir noch lernen können? Oder hast du irgendwas, was du teilen möchtest, wo du sagst, boah, da müsst ihr wirklich aufpassen?
Also ich würde aufpassen und hellhörig werden, wenn die Bedingungen, die da gestellt werden, schon von Anfang an sehr gründerunfreundlich sind. Also Beispiel, für jede einzelne Geschäftsführungsmaßnahme, egal was es ist, muss man vorher die Zustimmung einholen. Und dass man überhaupt keine unternehmerische Freiheit mehr hat. Wenn von Anfang an der Investor sich einfach wahnsinnig viele Rechte einräumt und die Rechte der Gründer sehr, sehr stark einschränkt und auch teilweise unfaire Terms verhandelt, dann würde ich mir überlegen, ob ich so jemanden als Partner tatsächlich an Bord haben möchte. Also wenn mir jemand von Anfang an das Leben schon schwer macht, dann wird das nicht mit dem ersten Investment aufhören, sondern dann wird das in Zukunft so weitergehen. Und dann holt man sich den nächsten und den dritten Investor mit an Bord. Und wenn du dann immer jemand, so einen Troublemaker hast, der dann sagt, ich will aber für mich das Beste noch rausholen, dann kann das dir auch spätere Runden kaputt machen. Und da würde ich tatsächlich, ich weiß, es ist nicht immer einfach, weil wir haben nicht mehr 2021, wo das Geld geflossen ist wie sonst was und wo die Gründer zu uns gekommen sind und gesagt haben, wir haben hier 5 Termsheets, welches ist denn davon das Beste? Sondern viele sind wirklich sehr, sehr stark auf Investorensuche und haben einfach auch nicht mehr so viele Optionen und haben dann manchmal die Wahl zwischen entweder sie nehmen dieses Angebot an oder sie müssen Insolvenz anmelden. Also da ist es dann manchmal ein bisschen schwierig zu sagen, oh, der ist aber ganz schön streng, der nimmt dich ganz schön hart ran. Aber ich würde es mir überlegen, ob das Unternehmen tatsächlich erfolgreich wachsen kann mit jemandem, der ja eigentlich dass die unternehmerische Freiheit so komplett einschränkt.
Ja, oder vielleicht auch gar nicht so richtig hundertprozentig passt. Ne? Ja. Also es ist auch gerade das, was ich halt eben 2 Unternehmern geraten habe, bevor man Investoren reinholt. Es ist ja im Grunde, wenn es passt, wenn es matcht und wenn es sich gut anfühlt, ist es ja in Ordnung. Ich glaube auch nur das, was ich immer als Hinweis mitgebe, kommuniziert direkt von Anfang an offen und ehrlich, ganz transparent, wie ihr euch den Company-Aufbau vorstellt. Weil was ich nämlich tatsächlich sehr, sehr, sehr viel aus meinen Netzwerken höre, ist, ja, ich mache eigentlich nichts mehr anderes, außer Zahlen aufbereiten. Mhm. Wenn ich jetzt meine Zeit in das eigentliche Unternehmen investieren würde, dann wären wir schon ganz woanders. Aber ich bin eigentlich nur dabei, die Investoren bei Laune zu halten. Und ich bin nur dabei, hier irgendwie die Excel-Tabellen auszufüllen. Da empfehle ich einfach nochmal ganz klar, seid offen und ehrlich, transparent. Also wirklich zu sagen, wie stelle ich mir die Kommunikation vor? Wie oft kann ich reporten? Was ist wirklich realistisch? Was sind meine Umsatzziele? Weil das auch, ne, so komplett utopische Umsatzziele reinzugeben, baut einen hinterher, finde ich, nur so einen wahnsinnig starken Druck auf, dass man ja dann eigentlich die Umsätze werden ja eigentlich noch ein bisschen höher erwartet, dass man die Erwartungen schon vielleicht von vornherein viel zu hoch setzt. Also ich bin ein großer Fan davon zu sagen, ich stelle mir das so vor in meinem Unternehmen und ich möchte zum Beispiel langfristig auch Anteile der Umsätze spenden. Ich möchte gerne das und das in meinem Unternehmen vorantreiben. Ich möchte, dass meine Mitarbeiter gecoacht werden. Ich möchte investieren in bla bla bla. Das finde ich zum Beispiel so wichtig, dass es nicht nur darum geht, ich möchte 10 Millionen Umsatz im Jahr machen, sondern auch, was möchte ich denn davon auch, wie möchte ich profitieren?
Absolut. Also gerade wenn Startups am Anfang noch so klein sind, dass dieses Reporting kann so unfassbar viel Kapazitäten fressen. Und du möchtest ja eigentlich, dass die sich auf das operative Geschäft konzentrieren. Und wenn die aber wöchentlich, monatlich damit beschäftigt sind, wie du sagst, irgendwelche Excel-Tabellen auszufüllen, irgendwelche Fragebögen auszufüllen, dann können die sich ja darauf gar nicht konzentrieren. Und in den meisten Unternehmen, wo das funktioniert, da herrscht ja auch eine vertrauensvolle Beziehung. Und ich glaube, Investoren wollen sich einfach ein bisschen abgeholt fühlen. Die wollen wissen, was passiert da eigentlich mit meinem Geld. Und ich habe auch viele Startups, die haben dann einfach eine WhatsApp-Gruppe mit ihren Investoren und schreiben da eben regelmäßig so ein paar Updates rein. Und das funktioniert dann. Klar, dass man irgendwann den Jahresabschluss vorliest und alle Quartal mal wirklich auch finanzielle Kennzahlen liefert. Absolut nachvollziehbar. Aber ich habe wirklich schon Anforderungen gesehen, wo wöchentlich irgendwelche Auswertungen gemacht werden mussten. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, da funktioniert dann einfach das operative Geschäft nicht mehr. Oder wenn man eben für jede einzelne Geschäftsführungsmaßnahme sich die Zustimmung einholen muss und ansonsten gegen die Geschäftsordnung verstößt, dann ist das auch sehr problematisch, weil auch der Investor ist nicht immer zu greifen. Auch da ist mal der Ansprechpartner krank oder im Urlaub und man muss manchmal unternehmerisch schnell irgendwelche Entscheidungen treffen. Ja. Und wenn man da dann so eingeschränkt wird, dann ist es vielleicht nicht der richtige Partner. Und dann ist das Ganze eher zum Scheitern verurteilt.
Oder wie Franziska von Hardenberg in der Glowcast-Folge erzählt hat, dass sie damals Genehmigung einholen mussten, um ihr Gehalt um 5.000 Euro im Jahr zu erhöhen, wo sie schon bei Millionen Umsätzen waren und das abgelehnt worden ist. Also auch sowas, das ist halt, finde ich, also das würde für mich überhaupt nicht in Frage kommen. Deswegen vielleicht auch da nochmal so gut drüber nachzudenken. Wir sind jetzt relativ am Ende angekommen. Es ist wirklich fast eine volle Stunde schon. Ich habe mir eine Notiz vorhin gemacht, die du erwähnt hast, die ich auch nochmal so gerne mitgeben möchte, weil ich treffe mich auch regelmäßig mit speziell jetzt Unternehmerinnen, denen ich gerne irgendwie meine Learnings mitgebe. Du machst das ja auch, dass du wirklich teilweise ja auch bei jetzt Shi Apero zum Beispiel gesprochen hast für viele Unternehmerinnen und Tipps gegeben hast. Also einer meiner wichtigsten Learnings damals noch beim Gründen war, sich Rechte, also den Namen zu schützen und vielleicht auch über Patente nachzudenken oder auch zum Beispiel ganz, ganz basic die ganzen Websites, E-Mail-Adressen und so weiter, weil man unterschätzt das immer total. Ich habe das zum Beispiel damals nicht gemacht. Ich habe nicht meinen eigenen Namen schützen lassen, weil ich dachte, ich heiße ja so. Also muss ich denn den Namen jetzt noch schützen lassen? Und bin ja dann damals wirklich an einen richtig krassen Betrüger geraten, der mir gesagt hat, er möchte mit mir was ganz Großes aufbauen, er möchte bei mir investieren, er möchte aus mir ein zweites Douglas machen und Co. Und ich war damals 25 und habe nur gedacht, wie toll, dass da jemand an mich glaubt und an meine Geschäftsidee. Und er hat sich halt hintenrum komplett meinen Namen schützen lassen, sich die Domain jacks.com gegrabt und wirklich mir hinterher gesagt, er möchte jetzt 60.000 Euro von mir haben, damit ich überhaupt unter meinem eigenen Namen weiterarbeiten darf. Und ich war damals zum Glück schon so, dass ich gesagt habe, das lasse ich nicht zu. Ich bin da wirklich immer so, wenn sowas kommt, da bin ich dann wirklich mit dem Kopf durch die Wand. und habe dann damals auch einen Anwalt eingeschaltet. Und der ist damit nicht durchgekommen und es kam sogar noch hinterher raus, dass der schon 28 andere Unternehmerinnen vor mir auf dem Buckel hatte. Also das heißt, der hat sich wirklich ein Geschäft rausgemacht und sich einfach junge Unternehmerinnen rausgepickt und gesagt, so ja, ich ziehe die jetzt ab und ich hau die jetzt irgendwie, ich ziehe die jetzt über den Tisch. Und das ist jetzt für mich auch nochmal so passend zu dieser Folge nochmal so ein ganz, ganz, ganz wichtiger Hinweis. Schaut wirklich bei der Namensfindung, gibt es den Namen? Also wirklich da auch im Register zu schauen, sich einen guten Patentanwalt vielleicht zu suchen, jemand, der Markenrecht vielleicht auch nochmal macht. Vielleicht hast du da auch gleich nochmal ein, zwei Tipps zu, einfach sich den Namen schon von vornherein schützen zu lassen und nicht irgendwie schon Marketingmaterial, hunderte von tausende Kaffeebecher mit irgendwie einem Namen zu printen und dann hinterher festzustellen, ups, den Namen gab es schon irgendwo. Das kann nämlich auch richtig, richtig teuer werden.
Absolut, voll. Und was ich dazu noch ergänzen würde, ist, gerade für Unternehmen, die so im Softwarebereich sind, da hat man ja auch viel mit Urheberrechten zu tun und viele stellen dann irgendwelche Freelancer an, die hier mal ein bisschen was entwickeln, da mal was machen, da ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass man da so eine sogenannte IP-Übertragungsklausel drin hat, die vollständig ist und die auch funktioniert, dass alles, was diese Freelancer oder sonstige Mitarbeiter an IP-Rechten für die Gesellschaft entwickeln, auch auf die Gesellschaft übertragen werden. Weil das ist das Erste, wo Investoren drauf gucken, wo liegen die Rechte, wo ich jetzt rein investiere. Also es ist nicht nur der Name oder Patente, die man ja wirklich auch eintragen lassen kann, wo man für jeden dann sichtbar ist, wem gehört das, sondern gerade auch für Urheberrechte, wo es ja kein Register für gibt, die dann irgendwo in der Welt rumschwirren. Und es muss ja nicht mal sein, dass man im Bösen auseinandergegangen ist. Aber das ist dann irgendwie vielleicht der Entwickler, der gerade mal 6 Monate in Deutschland war und dann weiter in die USA ist und in Frankreich. Und der ist einfach nicht mehr greifbar. Und auf dem Papier gehören dem aber die ganzen Rechte an der Software, die der entwickelt
Wahnsinn.
Hat.
Okay, das wusste ich auch noch nicht. Habe ich auch
also
noch was
das
gelernt.
Ist ganz, also wenn man tatsächlich am Anfang zu zweit, zu dritt gründet, wird es wirklich 2 Punkte geben, die ich definitiv regeln würde. Und das eine ist, was passiert, wenn einer die Gesellschaft vorher verlässt, vorher aufhört zu arbeiten? Was passiert mit diesen Anteilen? Dass man dieses sogenannte Dead Equity eben vermeidet und dass man eine Klausel hat, die ganz sicher regelt, wo liegen die ganzen Rechte? An der Marke, an den Domains, aber eben auch an den Urheberrechten, dass das ordentlich auch in den Arbeitsverträgen dann geregelt ist.
Wow, ich glaube, wir haben wirklich, wirklich tollen Input mit reingegeben. Wenn ihr noch so ein bisschen mehr von Katharina erfahren wollt oder wenn ihr vielleicht auch mit ihr in Kontakt treten wollt, schaut mal bei ihrem LinkedIn-Profil vorbei. Wir werden aber auch nochmal alle Informationen in die Shownotes reinpacken. Ihr dürft uns natürlich auch wie immer sehr gerne eine E-Mail dazu schreiben an info@glowcast.de. Ihr dürft uns sehr gerne auf unserem Instagram-Accounts folgen. Ich danke dir vielmals für dieses wirklich wertvolle Gespräch mit deinem ganzen Input und auch, dass du mich immer so unterstützt und so viele tolle andere Frauen und Unternehmer unterstützt. Tausend Dank für deine tolle
sehr,
Arbeit.
Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
Schön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch jetzt eine wunderbare Woche. Bis dahin.